So, meine lieben Freunde, das Thema ist, haben wir noch eine Zukunft? Und ich will Ihnen zeigen heute Abend, wie man ein wenig Futurologie treibt. Und ich will es nicht tun mit Astrologie oder so etwas, sondern mit handfester Wissenschaft und Evidenz, so Gott mir hilft. Und ich lese Ihnen vor, das Problem, das ich mit behandeln will, unter diesem Thema. Und da lese ich Ihnen vor aus Römer Kapitel 7, Vers 18. Und ich bitte Sie sehr genau aufpassen, denn wenn ich am Ende das Aha von der Aha-Reaktion nicht bekomme, dann wird mein Herz in meine Schuhe sinken. Denn, sagt Paulus, ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleische, nichts Gutes wohnt. Oh, sagen Sie das zu sehr vielen biederen Zürchern, dass in mir nichts Gutes wohnt, das heißt in dir nichts Gutes wohnt. Mal sehen, wie die Borsten hochgehen. In mir wohnt nichts Gutes. Denn, sagt Paulus, das Wollen ist zwar bei mir vorhanden. Oh ja, ja, ja. Das Wollen ist bei uns, ist bei mir. Bei Ihnen auch, nicht wahr? Sie sind liebe Leute im Grunde genommen, nicht wahr? Sie wollen das Gute, nur gelingt es Ihnen nicht immer. Oder sollen wir sagen, selten. Oder sollen wir sagen, nie. Je nachdem, nicht wahr? Denn das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, das Vollbringen des Guten aber nicht. Also das spricht mir aus dem Herzen. Ist das nicht schön? Das ist kein nasser Lappen um den Ohren geschmissen. Das spricht mir aus dem Herzen. Das ist es genauso bei mir. Und deshalb passe ich auf das, was kommt. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse. Also im Grunde genommen will ich ein guter Mensch sein, nur kommt so raus, dass ich ein böser Mensch bin. Ist bitter, nicht wahr, wenn man ein alter Mann wird und dabei stehen bleiben muss. Denn nicht das Gute, das ich will, tue ich, sondern das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sind sie mit mir, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich bin eigentlich tadellos, sie auch. Aber wenn die Sünde in ihnen wohnt, wenn der Dämon da ist, ihr lieben Leute, sind sie verkauft, denn er ist der Feind von innen. Verstehen Sie? Und wenn Sie dieses Problem der in ihnen und in mir wohnenden Sünde nicht lösen, nicht gelöst haben, sind sie verkauft für die Zukunft. Sie sind verkauft, denn das ist das trojanische Pferd in mir. Ich bin ein tadelloser Mensch, ich will das Gute. Aber wenn der Feind dort an der Kontrolle sitzt, dann, liebe Freunde, bin ich von ihnen verkauft. Ich finde also für mich, der ich das Gute tun will, das Gesetz gültig, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn nach dem inwendigen Menschen habe ich Lust an dem Gesetz Gottes. Sie biederer Schweizer, Sie können dankbar sein, dass die Bibel das bestätigt. Und ich bestätige auch. Aber, denn nach dem inwendigen Menschen habe ich Lust an dem Gesetz Gottes, ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Innern widerstreitet und mich zum Gefangenen des Gesetzes der Sünde macht, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, von innen verkauft. Wer wird mich erlösen von diesem Leib meines Todes? Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und mit dem Wort des Dankes möchte ich anfangen. Aber ich darf mir Ihnen ganz kurz beten, dass ich Kraft habe, so ein Thema zu behandeln. Ja, Herr Jesus, du hast uns gemacht. Und du siehst, dass die Sünde in das Werk deiner Hände eingedrungen ist und dass wir Gefangene von diesem neuen Gesetz der Sünde sind. Und dass wir es nicht wollen, aber das Böse siegt. Wir bitten dich, hilf du uns, das Problem von heute Abend so zu behandeln, dass uns geholfen wird. Amen. Nun, ich muss sie genau angucken, habe meine Teleskope wieder aufgesetzt, denn ich will mal sehen, mit wem ich zu tun habe heute Abend. Es braucht Mut, sage ich Ihnen. Und ich will es, aber Ihnen versage ich und verzage ich sehr oft. Verstehen Sie? Nun, Sie kennen alle die Elite von Zürich, die Werke von Gerhard Hauptmann, nicht wahr? Habe ich was gehört? Kein Wort. Oh, das ist aber sehr böse. Ich habe gedacht, Sie würden alle sagen, dass Sie das kennen. Gerhard Hauptmann hat die Bücher geschrieben über die Weber, die schlesischen Weber. Und er hat beschrieben, wie diese kleinen Hüttenarbeiter, die wohnten in kleinen Häusern, die haben gewebt. Und die ganze Familie hat gewebt. Und als sie das getan haben, kamen einige und haben dann ihre Erzeugnisse verkauft, aufgekauft und dann weiterverkauft. Und die Leute, die weiterverkauft haben, die sind in alle Welt gereist und haben die Erzeugnisse von den schlesischen Webern verkauft. Nun, ich fange so an, weil ich ein kompliziertes System habe. Das nennt sich so ein System, wo viele Teile voneinander abhängen. Das nennt sich in England, im Englischen, Division of Labor. Also, dass man die Arbeit einteilt. Und wenn man die Arbeit einteilt, entsteht ein vernetztes System. Also jeder Teil ist von dem nächsten Teil abhängig. Da gibt es eine Kette von Verantwortung. Nun, diese Weber haben mit der Zeit aufgehört, zu Hause zu weben. Sie sind dann zusammengekommen in kleinen Fabriken. Und dann wurden die Fabrikprodukte aufgekauft und weiterverkauft von anderen Organisationen. Und so entstand es, dass mit der Zeit all diese kleinen Weber ausstarben und die großen Textilkonzerne, die wir alle kennen, entstanden aus dieser Kleinarbeit in den Häusern, Mutter und Vater an dem Webstuhl, nicht wahr? Und dann kamen die Käufer angereist und kauften und dann reisten sie weg und verkauften. Und jetzt ist alles unter einem Dach und das System hat sich entwickelt zu einem riesen Konzern. Gottlieb Daimler in Sindelfingen hat so angefangen. Ich war in einer Scheune, hat er angefangen und seine Daimler-Benz, Mercedes-Benz produziert. Alles ganz klein, die ganze Familie arbeitete dran. Henry Ford mit seinem Model T. Die ersten Autos, die ich fuhr, waren Model Ts. Und wissen Sie, sie waren wunderbare Autos. Ganz wunderbare Autos. Wenn man zu einem Berg kam, musste man nicht die Gänge schalten, sondern man drückte auf ein Pedal und je fester man drückte, desto tiefer war die Übersetzung und deshalb konnte man steiler den Berg hinaufkam. Nun, wenn man wirklich zu einem steilen Berg kam, musste man mit Leibeskraft an dem Steuer festhalten und drücken und drücken und drücken, sonst ging der Motor aus. Und wenn der Motor dann ausging, rollerte man rückwärts. Und wenn man rückwärts rollerte, musste man nur umdrehen und Motor wieder anlassen und rückwärts rauf. Und da ging es ganz tadellos. Es war ein wunderbares System hören Sie, Sie haben noch nicht die Technik bekommen. Das muss man verstehen. Das nennt man epizyklischen Gängen. Und sie waren ganz hervorragend. Und er hat das entwickelt in seinem eigenen Kopf. Ganz wunderbar. Und was waren wir stolz, nachher Modell A zu gekommen, wo man wirklich schanken konnte. Nun, aus dieser Heimarbeit in Scheunen sind die riesigen Konzerne in Detroit geworden. Nun, was ich Ihnen zeigen will heute Abend, ist, dass wenn man weiß, wie die kleinen Einheiten in den Häusern und Hütten arbeiten, und wenn man analysiert, was ihr Wachstum bestimmt, kann man voraussagen, wie die Konzerne nachher aussehen werden, ehe die Konzerne gebildet sind. Und das ist das Fach, die Wissenschaft der Futurologie, das so zu tun. Man analysiert die kleinen Ansätze, extrapoliert, guckt in die Zukunft und sagt, so wird es. Und wenn man das weiter tut heute, weiß man, dass die großen Konzerne, wenn sie eine bestimmte Größe erreicht haben, genau wie die Regierung, wenn die Regierung zu groß wird, wenn der Konzern zu groß wird, wird er ständig ineffizienter, bis er sich selber tötet. Und das ist die Entwicklung der Zivilisation. Nun, unsere Zivilisation fing an mit kleinen Taschen von Zivilisation, die man die sumerische Zivilisation nennt. Und das waren überall in Mesopotamien kleine Taschen von Kultur, die unabhängig waren, aber sie hatten Verkehr miteinander, genau wie diese Weber in ihren Hütten Verkehr miteinander hatten, aber sie waren Taschen, unabhängig von dem vernetzten System. Also Henry Ford in seinen Scheunen, Gottlieb Daimler in seinen Scheunen, wo er Werkstätten, wo er gearbeitet hat, die Weber, wo sie gearbeitet haben, sie arbeiten so, dass sie immer größer werden, die Konzerne werden immer größer, Zivilisation wird immer größer, unsere Zivilisation ist der Großkonzern, der geworden ist aus den kleinen Konzernen in der sumerischen Zivilisation von damals. Und es scheint, dass unsere Zivilisation so vernetzt und so groß geworden ist, dass sie dabei ist, ineffizient zu werden und zu sterben. Das ist, wo wir sind. All die großen Konzerne der Zivilisation von damals, früher, die Römer, die Griechen, die Perser, die Babylonier, sind an innerer Unzulänglichkeit, ineffizient gestorben. Da haben sie selber getötet. Und wir scheinen dabei zu sein, dass wir uns selber töten. Alle Mittel sind da, und es braucht nur ein Verrückter auf den Knopf zu drücken, und automatisch kommt das dicke Ende. So ist das. Und die Leute wissen es. Aber wie kann man es aufhalten? Um das aufzuhalten, muss man überlegen, was die Entwicklung von den kleinen Weber, von den kleinen Weberhütten bedingte zu den Großkonzernen, die wir die Textilkonzerne von heute nennen. Und diese Entwicklung ist von drei Faktoren wachstumsmäßig bedingt. Nun, sind Sie mit mir, schicken Sie noch 2 Liter extra Blut darauf und dann wird der Computer sehr klar sehen und arbeiten. Jetzt gebe ich Ihnen die 3 Faktoren, die Sie im Gedächtnis haben müssen, um zu verstehen, wie das Wachstum stattfindet und wie man das Kaputtgehen verhindern kann. Die 3 Faktoren, die nötig sind und die das Wachstum bedingen, sind erstens der materielle Faktor. Der materielle Faktor. Faktor 1. Der 2. Faktor ist der informationelle Faktor. Was man nennt Software. Nun, in jeder Zeitung finden Sie Inserate heute von Leuten, die Software liefern können. Software. Beachten Sie das, ich mache es Ihnen gleich klar. Nur muss ich klar machen, wenn nicht was, sonst ist das sehr unglücklich. Der 3. Faktor ist der strukturelle Faktor. Das nennt man die Hardware. Im Englischen nennt man das Moral Fiber. Und es heißt Hardware, der strukturelle Faktor. Nun, was bedeutet all das? Also das sind die drei Faktoren, die ich jetzt erklären muss. Und ich will es Ihnen erklären, sodass die lieben Zürcher, die alle gute Skifahrer sind, das verstehen. Das erste Beispiel, das ich nehme, ist das Beispiel des Skifahrers, um Ihnen klarzumachen, was Faktor 1, 2 und 3 sind, was sie tun, wie sie unsere Zivilisation für die Zukunft bestimmen. Und wenn wir sie richtig anwenden, können wir das Platzen, die Selbstvernichtung verhindern. Wenn wir dies verstehen, scheint mir, dass das noch nicht sehr weit durchgedrungen ist in der heutigen Zivilisation. Radio und Television sagen herzlich wenig von diesen Dingen. Die machen eher Propaganda, statt dass man das auseinanderlegt, dass die Leute es verstehen. Also gut, wir haben jetzt einen Skifahrer. Und dieser Skifahrer ist nie auf Brettern gewesen. Nee, er ist, wollen wir sagen, um lieb zu sein, er ist ein Engländer, der gerade in die Schweiz kommt. Und er ist nie auf Brettern gewesen, weil es wenig Schnee gibt dort. Nun, dieser Mann, der Engländer, der kommt in die Berge, kommt nach Esche, ganz nah bei uns. Und er hat das Unglück gehabt, einen sehr reichen Vater gehabt zu haben. Und der sehr reiche Vater kommt mit ihm, er möchte sehen, wie sein Sohn die Berge herunterfegt, wie die Schweizer das tun. Und er sagt, Bub, jetzt machen wir es. Ich bin zu alt, meine Knochen sind zu spröde, aber du bist jung, du kannst es machen. Und er geht in ein Sportgeschäft, er geht in Östern, ich war oben in Adelboden. Und da geht er, und der Herr im Geschäft sieht ihn kommen, und er kauft sich Ausrüstung für seinen Sohn zu 5.000 Franken. Also solche Skier haben sie ihre Lebtage nie gesehen. Also wirklich, wirklich. Und er hat eine Ausrüstung, also Anorak und Skijacken und Skihosen und dann diese schönen, was wir nennen, Goggles, nicht wahr, diese Brillen, nicht wahr, das sieht aus wie der Gorilla selber, wenn er sie angezogen hat. Und da geht Johnny mit 5.000 Wert an Ausrüstung auf die Babypiste. Nun, Johnny ist nie drauf gewesen. Und was geschieht mit Johnny? Ja, also Johnny weiß nicht, ob er oben oder unten ist. Und er, wirklich, können wir es zusammenfassen? Mehr brauche ich nicht zu sagen. Der Vater hat falsch investiert. Johnny auch. Denn Johnny und der Vater, die haben gemeint, dass das Skifahren das ein vernetztes System ist. Erledigt wird mit dem materiellen Faktor. Und da haben sie so viel Materie und Ausrüstung gekauft, wie man nur kann. Und sie meinten dann, dass er auf die schwarze Piste gehen kann und da runterkommen. Und er entdeckt zu seinem Leidwesen, dass Faktor 1 in diesem Fall nicht maßgeblich ist. Er hätte zu Migro gehen können, nicht wahr? Und sich aushelfen können mit irgendwelchen Brettern. Nicht, dass ich sage, dass sie schlechte Bretter verkaufen. Das ist in keiner Weise. Und ich habe auch keine Aktien bei denen. Aber er hätte zu irgendjemandem gehen können und gebrauchte. Entschuldigen Sie, ich bin in Verlegenheit geraten dort. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich das gut mache. Aber er hätte zu irgendjemandem gehen können, der nicht zu viel Geld abnimmt. Denn was ist nötig bei so einem Mann? Nicht das Materielle allein. Er muss Skier haben. Auf den Schuhsohlen kann er den Berg nicht runterkommen. Oder auf Eisschuhe kann er nicht, Schlittschuhe kann er nicht, Skifahren. Ich wollte, das geht nicht. Etwas muss er haben. Aber anderes neben dem materiellen Faktor ist sehr wichtig. Okay? Also sehen Sie, der materielle Faktor ist schon wichtig. Aber es ist nicht alles. Nehmen wir einen zweiten Fall. Hier haben wir einen Ski-Ass. Der kann alles. Sie hätten ihn sehen müssen, wie er die schwarze Piste runterkam. Also wie ein Traum kam der runter, wie ein Blitz zur gleichen Zeit. Und dieser Mann, der geht nach Haus und geht in Mutters Küche Und irgendwie sind seine Skier abhanden gekommen, ich weiß nicht wie. Und er geht zur Mutter und sie hat in der Küche zwei ganz große Bügelbretter, nicht wahr, womit Mutter bügelt. Und er sagt, Mutter, ich habe gar nichts, ich will Skifahren gehen. Das ist ein Ass, Skiass. Und da mit Schnur und Tesafilm und Schuhsenkel, Schuhriemen, bindet er Mutters beide Bügelbretter an seine Füße und er geht raus auf die schwarze Piste. Und ich überlasse Ihnen, wie die modernen Autoren, selber das Ende, das dicke Ende zu überlegen. Mit Skibrettern kommt er nicht sehr weit unter. Aber er ist ein Skiass. Also das Informationelle, was er gelernt hat durch Jahre auf der Piste, das Informationelle ist schon gut. Aber ohne das Materielle ist es nicht viel wert. Man muss einen Ausgleich haben. Das Informationelle ist gut. Aber wenn er nicht entsprechende Materielle, das Materielle hat, kommt unser Skiass nicht so sehr weit runter. Also sehen Sie, wenn man die Entwicklung eines Skisystems überlegt, ist die Entwicklung davon abhängig, erstens, dass man das Materielle hat. Man muss die Skier und die Brillen und Anorak und Ausrüstung und die Stöcke muss man haben. Aber zur gleichen Zeit muss man entsprechendes Informationelles haben. Zur gleichen Zeit. Nun, ist das genug für das Skisystem? Eigentlich nicht. Denn das Strukturelle muss auch da sein. Ich meine, wenn ich in eine schwarze Piste runtergucke, nicht wahr? Und ich bin mit 40 Jahren in die Schweiz gekommen und stand nie auf Brettern vorher. Und auch jetzt ist es nichts, sich zu rühmen. Da würde ich sehr demütig sein, wenn ich das sehe. Aber ich muss auch Mut haben. Und Mut, der basiert ist auf Können. Ich muss wissen, was ich kann. Nicht zu viel unternehmen. Wenn ich nur fähig bin, die Babypiste zu machen, nicht fahren, auf die schwarze Piste genommen werde, muss ich sagen, nein, das kann ich nicht. Ich muss warten. Also da muss ich hier dass die Hardware haben, was man den strukturellen Faktor nennt, dass ich wirklich weiß, was ich tun kann. Und dass ich dann the moral fiber, den Mut habe und das Gleichgewicht habe, wenn ich das und das habe, zu tun. Verstehen Sie mich? Ein Mann zum Beispiel, der Gleichgewichtsstörungen hat, mag sein, dass er Weißen geübt hat, ehe diese Gleichgewichtsstörung kam. Und mag sein, dass er die Schier hat. Aber wenn eine Gleichgewichtsstörung da ist, dann darf er es nicht. Er muss dann den strukturellen Faktor haben. Okay? Wie sie alle drei zusammenhalten für die Auswirkung des vernetzten Systems, das wir Skifahren nennen. Nun, jetzt habe ich einen dritten Fall. Und jetzt passen Sie aber auf. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben hier einen Mann, der mit 6 Jahren auf den Brettern stand. Und er ist mehr eher zu Hause auf den Brettern als auf den Bundespantoffeln, nicht wahr? Nun, dieser Mann hat dann jahrelang geübt und ist ein Skiass. Also was er nicht tun kann, wie er springen kann, es ist ein Traum, wie er das tut. Dieser Mann, der steigt auf die schwarze Piste, sind Sie mit mir, und er versucht dort Slalom runterzufahren, mit all den Slalom-Markierpfosten. Und in jeden Pfosten fährt er rein, fährt 20 Mal um, bricht sich ein Bein und beide Spitzen ab und landet auf dem Schlitten und wird verletzt nach Hause gebracht. Und hier ist er, hat ganz gute Skier, materieller Faktor gut, das Informationelle, die Software, er weiß, wie man es tut, er ist ein Skiass. Und er kommt nicht die Piste runter. Warum? Ich sage Ihnen warum. Er hat angefangen zu trinken. Er ist Alkoholiker geworden. Und Alkohol zerstört das Gleichgewicht. Versuchen Sie Auto zu fahren, wenn Sie etwas über den Durst hinausgetrunken haben. Und dies hat er getan. Und das natürlich beim Skifahren ist katastrophal. Nun, wenn ich diesen Mann habe, der das Materielle besitzt, das Informationelle besitzt, aber das Strukturelle ist durch Alkohol zerstört worden, hilft es diesem Mann, dass er besser die Piste runterkommt, bessere Ausrüstung zu geben? Hier ist er, ist Alkoholiker. Hilft es nur, man sagt, er kommt sehr schlecht die Piste runter, er schlägt alle Markierpfosten kaputt, hilft es ihm zu sagen, also ich gebe dir bessere Skier? Nein, es hilft nicht. Das Einzige, was man ihm sagen kann, ist, hör du auf mit dem Alkohol. Dann wirst du es wieder tun können. Oder könnte man einem solchen Mann sagen, hör mal, du bist jetzt schon ein bisschen torkelig. Geh und üb noch ein bisschen mehr. Der einzige Rat für einen solchen Mann ist, hör auf mit der Zerstörung des Strukturellen in deinem Gehirn. Hör auf, dein Hardware kaputt zu machen. Okay? Sehen Sie, wie die drei Systeme, die drei Faktoren, die Entwicklung eines vernetzten Systems wie Skifahren zusammenhängen. Man kann nicht sagen, Faktor 1, Faktor 2, Faktor 3, denn alle drei Faktoren greifen ineinander wie eine Hand in einen Handschuh. Die passen zusammen. Nun, liebe Freunde, passen Sie auf, tun Sie einen kleinen Strich unter diese Rechnung, ich brauche Sie aber wieder. Unsere Industrie vor 400, 500 Jahren war sehr, sehr leistungsunfähig. Und weil sie sehr leistungsunfähig war, hatten die Menschen nicht genug zu essen. Die haben gehungert. Das Leben von den meisten Leuten in jenen Jahren war 35 bis 40 Jahre. Sie waren falsch ernährt. Und weil sie so arm waren, haben sie nicht die Zeit gehabt, das Informationelle zu bekommen, nämlich das Lernen. Jeder musste sorgen, dass er Brot bekam, und die medizinische Hilfe, die informationell ist, hatten sie nicht. Und wenn jemand einen Blinddarm bekam, mit 20 Jahren, starb er dran, meist. Verstehen Sie? Also, unsere Industrie war wie der Skifahrer, der nie auf Brettern gestanden hat und steht oben vor der schwarzen Piste des Lebens und versucht dann auf den Socken statt auf Brettern, die er sich nicht leisten kann, runterzukommen. Sehen Sie, unsere Zivilisation damals ist mit dem Skifahren zu vergleichen. Sie hatten das Materielle nicht. Sie waren arm. Und weil sie arm waren, fehlte das Informationelle, das Strukturelle konnte sich auch nicht entwickeln. Und deshalb starben sie jung. Nun, zu der Zeit, vor 300, 400 Jahren, fing man an mit Wasserrädern und dann ein bisschen später mit Dampfmaschinen und ein bisschen später mit Elektrizität, Wasserkraft durch Elektrizität, fingen sie an, diesen Engpass in dem Skifahren des Lebens zu erweitern. Sie fingen an zu produzieren. Und sie produzieren. Und sie produzieren. Und sie machten mehr und mehr. Und die Leute hatten einen besseren Wohlstand. Sie hatten mehr zu essen. Und weil dann die Leute mehr zu essen hatten und nicht immer so nur arbeiten mussten, um den Mund zu stopfen, weil sie das getan haben, hatten sie mehr Zeit zu lernen. Und sie fingen an mit der Medizin. Und die Leute wurden besser versorgt und gepflegt, wenn sie krank waren. Und sie fingen an, auch dieses hier, das dritte, besser zu verstehen. Das Ergebnis war, dass das vernetzte System unserer Zivilisation fing an zu wachsen. Denn der Engpass ist immer damals das Materielle gewesen. Sie hatten nichts. Und jetzt fängt man an zu produzieren und auf einmal haben sie. Und das erleichtert die ganze Sache. Und so fing dann die Industrie in der Schweiz, in England und in anderen Ländern zu wachsen. Jedes Jahr 5 bis 10%. Und es wuchs, und es wuchs. Und bis zur Zeit von Victoria, 1800 etwas, bis Ende der 1800er, fing alles an, so zu wachsen, so regelmäßig, weil man mehr und mehr produzierte. Fing es an, dass die Leute sagten, Evolution, Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Alles wird wachsen, alles wird besser. Man glaubte an Progress, an Fortschritt. Das ist der Glaube, in dem Darwin, von dem wir gestern Abend sprachen, in dem er groß geworden ist. Weil ständig das wuchs und das der Engpass war, wuchs alles andere normalerweise zur gleichen Zeit. Nun, es kam der Erste Weltkrieg. Und ich bin zur Welt gekommen im Ersten Weltkrieg und ich weiß ganz genau, wie das war. Alles ging kaputt. 1919, 1920, 21, 22 bis 26 erholte man sich ein bisschen, man fing wieder an zu produzieren, aber das war nicht mehr der Engpass, denn die Geschäfte waren voll. Die Leute hatten aber kein Geld zu kaufen. Man findet das gleiche Phänomen heute in Schweden. Die Geschäfte sind voll, nur können die Leute nicht kaufen. Warum denn nicht? Man produziert mehr und mehr. Ich sehe immer noch, als ich junger Mann war, oder war Kind, ehe ich zum Internat ging. Wissen Sie, wir hatten eine Farm in Wallingford, ganz nah bei Oxford. Und da sehe ich sie. Die lange Straße hinauf über den Berg, dann runter bis zur Themse, marschierte eine Kolonne von jungen Männern. Und sie hatten um die Füße Wickel, Tücher gewickelt. Die Schuhgeschäfte waren voll. Kein Geld. Und da gingen sie die Straßen lang, ich sehe sie mit gewickelten Füßen. Ihre Kleider waren alte, abgetragene englische Soldatenuniformen. Schrecklich sahen sie aus. Seit Wochen meist nicht gewaschen. Und sie waren merkwürdig hohl. Hier, ich sehe es als kleines Kind. Und sie kamen zu meinem Vater und haben an die Tür geklopft. Gaffer, das ist der Name für den Squire, nicht wahr? Gaffer, ich bin gern bereit zu arbeiten. Aber ich habe Hunger. Mein Vater hatte ihnen immer Arbeit gegeben. Es gab immer Arbeit auf einer Farm. Aber mein Vater hatte auch kein Geld. Er sagt, gut, Hühnereier gibt es, können wir essen heute Abend. Und er ließ all diese jungen Männer kommen, ein paar Eier braten. Oh, was waren sie dann? Für ein paar Eier. Geschäfte voll, alle Leute pleite. Ich sehe, wie mein Vater seinen Zehnten nicht bezahlen konnte. Und das ist eine Staatssteuer für die Kirche. Und ich sehe, wie der Pfarrer kam mit dem Versteigerer. Und wie sie ihren Weg gezwungen haben in unser Haus. Und wir waren 5 Kinder. Und dann habe er den Tisch, worauf wir aßen, versteigert. Und da waren alle Farmers da. Und sie haben ein Farthing, also es sind Viertelpence, angeboten für den Tisch. Und da musste der Versteigerer ein Viertelpence für einen Tisch annehmen, der 40 Pfund wert war. Und dann kam der Farmer und gab meinem Vater Viertelpence und hat seinen Tisch dann zurückgekauft. Und ich sehe dann, wie er mittendrin war, die Betten zu verkaufen. Sehe ich, wie ein ganz böser, wütender Mann rausgegangen ist. Und wir hatten einen sehr, sehr wilden Bullen. Und er ließ diesen Bullen, dieser Mann, ich sehe es, wie er es getan hatte, hieß Charlie Edwards. Er hat den Bullen losgelassen unter all diesen Menschen, die vor dem Haus standen, und haben unsere Möbel verkauft, versteigert. Und dann sind sie alle weggegangen, als der Bulle kam, sind sie sehr, sehr, sehr schnell über alle Zäune zurückgegangen, als sie zurückkamen. Dies ist, was geschehen wird bei Ihnen. Passen Sie auf. Nicht die gleichen Begebenheiten, sondern die gleichen Bespannungen. Als sie zurückkamen, waren ihre Autos von dem Versteiger und dem Pfarrer mit Teer und Federn geschmückt. Teer und Federn. Sehr schön, um die Autos wieder sauber zu bekommen. Das System funktionierte nicht. Alle Maschinen waren da, um das Materielle zu machen. Und 1929 bis 1931, es war Hülle und Fülle da. Nur funktionierte etwas nicht. Hier, sie wussten nicht, wie sie es tun. Die Maschine stockte in sich selber, obwohl die Maschine da war. Und man wusste nicht, wie man es ölt. 1932 fing es besser an. Wissen Sie, was da angefangen hat? Da kamen die Menschen und sie haben gesagt, was wir nicht wissen, was wir nicht verstehen haben, ist, wie man Geschäfte führt. Und sie fingen an mit Marketing. Das ist die große Mode, nicht wahr? Marketing. Und sie fingen an, die Computers zu entwickeln. Nun, ein Computer ist basiert auf Information. Und die Managers von den großen Firmen, die sagen, wir haben genug von allem, nur können wir es nicht verkaufen. Und da fingen sie groß an, diesen Faktor 2 anzugreifen. Okay? Und indem sie erfolgreich bis zum Zweiten Weltkrieg unter Hitler, bis sie da angefangen haben, das zu tun, da kam das System stockend wieder ins Laufen, weil dieses System nicht mehr Engpass war. Aber dieses System, hier, der zweite, war Engpass geworden. Fing es an, einigermaßen zu laufen. Und dann natürlich fing Hitler an und da war die Sache wieder kaputt. Nun, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man mehr zerstört als je zuvor. Das Materielle musste wieder nachgeholt werden. Und die Deutschen, die ihre Fabriken verloren haben, die bauten sie diesmal aus, besser als ihre Konkurrenten. Denn man hatte sie kaputt gemacht. Und die Amerikaner und die Engländer haben sie kaputt gemacht. Und dann kommen die Deutschen und sie bauen das Materielle so schön auf, dass sie die effizientesten sind. Sie hatten keine alten Maschinen, waren kaputt. Die neuen hatten sie und das fing an, rasend vor sich zu gehen. Wir hatten die Materie wieder da. Und dann fing man an mit dem Computer. Und natürlich, man wusste zur gleichen Zeit, was man mit 1 macht, weil man 2 hatte. Und Marketingkonferenzen, wie man es macht, wie man produziert, das Informationelle nahm überhand. Und es ist vorauszusehen, was geschah. Wir haben das Wirtschaftswunder erlebt. Und die Deutschen waren führend da, weil das Materielle bei ihnen kaputt war und was sie neu aufgebaut haben, war besser. Und dann funktioniert es besser. Aber dann, nachdem diese beiden so gut funktionierten in Europa, kamen die Japaner und sie haben es noch besser gemacht und noch billiger und haben die Hälfte verlangt für ihre Löhne. Und das Ergebnis war, dass das System in Europa anfing wieder zu stocken. Okay? Und als es anfing zu stocken, fragt man sich, warum. Das Einzige, was fehlen kann an diesen 3 Systemen, wenn die Wirtschaft und die Zivilisation nicht funktioniert, ist das Strukturelle, also die Hardware. Ob ein Mann fähig ist, eine Sache durchzustehen. Und ich schlage Ihnen jetzt vor, meine sehr verehrten lieben Damen und Herren, ob wir uns nicht konzentrieren müssen, im Moment, auf Faktor Nummer 3, das Strukturelle. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass der Mensch versagt. Hier war es die Produktion, hier war es die Information. Aber hier haben wir der Mensch. Nun, ich fange mit einem einfachen Beispiel an, um das Ihnen zu zeigen. Wenn ein Bub in der Schule ist, 16, 17 Jahre alt, hat gute Noten und auf einmal seine Noten fallen wie eine Konzentrationskurve, wie ich Ihnen vorgestern gezeigt habe. Zup, bums, seine Noten in der Schule, direkt vor der Matura. Was sagt jeder Lehrer? Warum versagt dieser Schüler? Er hat das Materielle, ist da, besonders in der Schweiz. Der Wohlstand ist am höchsten hier. Die Informationelle hat er auch. Die Lehrer sind Nicht schlecht. Die Informationelle ist da. Was fehlt ihm? Wissen Sie, was er angefangen hat? Er hat angefangen zu haschen. Und Haschisch macht dich süchtig. Aber Haschisch lässt den Menschen versagen, bricht ihm den Willen. Er wird lethargisch und faul. Und da steigt, sinkt seine Produktivitätskurve steil ab. Er hat angefangen, sozusagen wie unser Skifahrer, der angefangen hat, Alkoholiker zu werden. Und da kann er nichts leisten. Der Mensch ist kaputt. Oder? Darf ich das wagen? Etwas jetzt Heikles zu sagen. Er hat angefangen mit einigen Mädchen in der Klasse Geschlechtsverkehr auszuüben. Nun, Sie wissen, Geschlechtsverkehr ist ein normaler Trieb bei jungen Menschen, aber da wir keine Triebtiere sind, sind die Triebe in Zucht zu halten. Bis zur Zeit, wo sie ihre natürliche Funktion übernehmen. Und er tut das nicht, er lässt sich aus mit diesen Mädchen und das Mädchen, die Mädchen und der Bub oder die Buben, all ihre Kräfte gehen in außerehelichen Geschlechtsverkehr. Und ihre Noten und ihr Interesse sagt ab wie die Klippen von Dover. Ich habe einen Freund in Wien, und er ist Systemanalytiker. Und er hat jetzt eine Analyse gemacht und gezeigt, dass wo die Sexualisierung der Jugend geschieht, da zeigt die Jugend die gleichen Folgen wie der Skifahrer, der Ass war auf den besten Skiern, zeigt, wenn er anfängt, Alkoholiker zu werden. Und er hat das getan anhand einer ganz großen weltweiten Statistik. Und er hat so getan, die Patentliteratur der Welt ist ein Maßstab, ein Index für die Kreativität des Menschen in dem Lande. Und das Land, das die höchste Rate hat an Kreativität, gemessen an den Patentanmeldungen in dem Land, pro Kopf, ist in den letzten 100 Jahren Amerika gewesen. Die haben am meisten gehabt. Und ihre Erfindungen waren meist Drogen. Sie haben Penicillin mit den Engländern entwickelt. Sie waren Maschinen. Die Amerikaner waren immer sehr gut mit Gadgets, mit Maschinen, nicht wahr? Und jetzt hat Reagan die größte Not aller Amerikaner aller Zeiten, indem er sagt, die Leute melden keine Patente mehr an. Die sagen, es lohnt sich nicht. Und wissen Sie was? Mein Freund Millendorfer, der mich einführt in diesen Dingen, der Futurologe ist, der hat gesagt, er hat angefangen, er ist Christ, katholischer Christ, er hat gesagt, dass er dann angefangen hat zu untersuchen, warum die Menschen kaputt gehen. Und hat er angefangen, nun, ich bin kein Politiker, liebe Freunde, ich rede nur ganz sachlich als Historiker da. Er hat gesagt, dass Stalin und Lenin und die Kommunisten, wir haben gesagt, wir wollen keinen Krieg. Sie dürfen nicht denken, dass die Kommunisten keinen Krieg wollen. Sie dürfen nicht denken, dass sie Krieg wollen. Das wollen sie nicht. Denn sie sagen, es ist so weit in unserer Welt, dass das vernetzte System so vernetzt ist, dass wenn wir Krieg machen, geht die ganze Geschichte kaputt. Wir wollen die Frucht des Sieges des Krieges ohne Krieg. Und dann haben sie ausgeführt, wie man die Frucht von Sieg haben kann ohne Krieg. Und sie haben festgestellt, dass die beste Methode ist, die Menschen kaputt zu machen. Und dann muss man sie nicht bekriegen. Und die schlagen ganz klar, eindeutig vor. Lesen Sie die Bücher. Dass die beste Methode in zwei Faktoren, Hauptfaktoren besteht, eine Zivilisation zu übernehmen ohne Krieg. Und dann hat man ihre ganze Industrie ohne Krieg führen zu müssen. Und wissen Sie, was die erste Methode ist? die Jugend zu sexualisieren. Was haben sie getan? Etwas historische Forschung. Und da haben sie das Römische Reich untersucht und gesehen, wie ein Reich, das so stark war wie die Römer. Gehen Sie nach Hadrian's Wall in Schottland und gucken Sie da diese Mauer an. Es ist nicht so groß wie die Mauer von China, aber gucken Sie mal diese Mauer jetzt an, was Sie da oben getan haben in dem Hochland von Schottland. Die waren eine Militärmacht. Mit Militärstraßen überall, das Essen zu brachten und alles. Also ein System, einige Lager dort sind heute erhalten. Warum gingen sie kaputt? Der Zerfall war Faktor 3. Das war die Ursache des Zerfalls. Faktor 1, sie hatten alles. Die Materie war da. Faktor 2, das Informationelle, sie wussten, wie man es tut. Oh, konnten sie eine Armee organisieren, die Römer. Aber womit sie nicht rechneten, war, dass die Leute, ihre Soldaten, anfingen, strukturell kaputt zu gehen. Und wissen Sie, wie sie das getan haben? Naja, Sex. Frühzeitiger Sex. Außerehelicher Sex. Gucken Sie mal die Historiker, wir sind sehr wohl. So haben sie es gemacht. Nun, ich sage nicht, dass Sex falsch ist. Ist nicht falsch. Aber Sex ist von Gott gemacht worden, dass wir ein gesundes Eheleben in der Familie führen, ein Mann mit einer Frau. Und der Vater und die Mutter stehen wie Vorbilder den Kindern vor und die sind glücklich drin. Aber wenn ein Mann anfängt, seine Frau zu betrügen, oder die Frau den Mann, und wenn die Kinder dann sehen, wie Vater und Mutter so sind, und selber sagen, warum soll ich auch nicht, dann geht der Mensch innerlich kaputt wie ein Alkoholiker. Das war Methode 1. Und Sie werden sehen, dass ein ganz großes Programm entwickelt wurde in der Literatur von leider den Feinden unserer abendländischen Kultur, wie man das Abendland kaputt macht. Und das wird propagiert mit ihren Steuern in den Schulen. Gucken Sie es mal nach. Ich habe gesehen, bei Ihrem nördlichen Nachbarn, denken Sie nicht, dass ich negativ bin. Bin ich nicht. Ich wünsche allen das Glück, das ich gehabt habe und habe in meiner Ehe. Und das dazu gehört Sex. Aber wenn es außerhalb und nicht geregelt ist, ist es mehr, als ein Mensch vertragen kann. Denn unsere Kreativität ist sehr gekoppelt mit unserem Sexleben, wissen Sie das? Der Mensch, der das nicht hat, ist nicht normal. Aber ein Mensch, der es hat und lebt wie ein Tier, mit jedem Mädchen oder mit jedem Mann, je nach Lust, das ist ein Mensch, der zeigt, dass das Tier in ihm herrscht, und nicht der Geist. Da geht er zurück zum Tierischen. Und wenn ein Mensch zum Tierischen zurückgeht, erstickt sein Geist. Und Erfindungen und Kreativität sind davon abhängig, dass ein Mensch vom Geist getrieben wird und von Freiheit. Und deshalb können die Diktatoren nie Schritt halten mit einem freien Volk. Aber wenn ein Volk innerlich gebunden ist durch Instinkte, die herrschen, ist das Volk innerlich in einer Zwangsjacke und kann sich nicht entwickeln, wie es sich entwickeln sollte. Und deshalb wissen die Kommunisten und wissen alle Diktaturen, dass sie nie Schritt halten können mit einem freien Volk. Und deshalb versuchen sie, sie zu versklaven mit der Sexualisierung der Jugend. Jeder weiß, wenn er heiratet und ein Mädchen lieb hat, was Sex bedeutet. Wenn er das nicht tut, dann kann ich ihm nicht helfen. Sie brauchen ihn nicht zu reizen in der Schule mit Bildern und wie man es tut, als ob das die einzige Basis, nämlich der Körper, die Basis des Geschlechtes ist. Das Geschlecht ist auch dreiteilig. Es gibt das Materielle, selbstverständlich. Aber das Informationelle und das Strukturelle, die alle spielen ihre Rolle. Und wer versucht, auf der Basis von Materie, von Körper allein Sex zu haben, der ist nach. Denn wenn ein Mensch innerlich mit einer Frau nicht einig ist, kann er seinen Sex nicht genießen, wie der Mann, der Leib, Seele und Geist eins mit einer Frau ist, es tut. Kann er nicht. Wenn wir eins sind, Leib, Seele und Geist, das ist Paradies auf Erden. Aber wenn Sie so dumm sind, zu meinen, dass nur Materie zählt, und dann gucken Sie, was Sie sehen in Ihrer Television jeden Tag. Meist mehr Materie, mehr Materie, mehr Materie. Sehr wenig vom Psyche und gar nichts vom Geist. Und das Ergebnis ist, dass man unausgeglichen ist und torkelt durch das Leben wie ein Betrunkener. Aber jetzt muss ich zum zweiten Methode etwas sagen, um das zu ergänzen. Die zweite Methode, Menschen kaputt zu machen, ist natürlich Drogen. Besonders die Psychedelika, aber auch die Opiate. Und ein Mensch, der Haschisch raucht, der verliert, was wir im Englischen nennen, Drive. Zielbeharrlichkeit, dass man durchbeißt und man fest und firm ist. Das ist, was unterminiert wird von Haschisch. Und da finden Sie die Instruktionen in der Literatur, die ich erwähnt habe, dass Sex und Drogen das tun werden, was Armeen nicht tun können. Denn Armeen machen alles kaputt, wenn sie den Krieg gewinnen. Aber Sex und Drogen lassen all das Materielle bestehen. Und da kann man es ernten, wie man eine reife Pflaume erntet. Und das ist, was sie wollen. Was sie vergessen, ist Folgendes. Dass wenn man dieses Virus von Sexualisierung der Jugend und Drogen unter der Jugend, wenn man dieses Virus einmal loslässt, ist es wie eine epidemische Krankheit, wie eine ansteckende Krankheit. Und die Leute, die angefangen haben, aus der Literatur gelernt haben, das zu tun, wissen Sie, sie haben nicht damit gerechnet, dass was sie hier verbreitet haben, zurückgehen würde über die Grenzen. Und deshalb haben sie versucht, den freien Austausch von Informationen mit dem Westen zu verhindern. Als ich jetzt in der DDR war und über die Grenze ging, wissen Sie auch, was Sie mich untersucht haben? Oh, Sie wollten wissen, ob ich Drogen hätte. Ja, das wollten Sie. Aber dann wollten Sie gucken, genau was für Informationen ich bei mir hatte. Und ich war vorbereitet. Ich hatte nur meine Bibel. Haben Sie andere Bibel? Nein, denn ich habe gewusst, dass ich persona non grata bin, nicht wahr? Und haben Sie Zeitungen? Haben Sie Bücher? Nein, nein. Aber sind denn Zeitungen harmlos? Nein, wir wollen sie nicht. Denn die Information, die durch die Zeitungen hier verbreitet wird mit ihren eigenen Agenten, darf nicht dorthin, sonst werden sie angesteckt. Aber sie sind angesteckt worden durch das Radio und durch das Fernsehen. Sind angesteckt worden. Und wissen Sie, was die große Not ist? Sie dürfen nicht denken, dass ich politisch rede. Ich rede so unabhängig wie nur möglich. Aber ich sehe die Sache, so Gott mir hilft, wie sie ist. Was ist da geschehen? Die haben eine große Not. Die sagen, wir haben die Methode, den Mechanismus, ein Paradies auf Erden zu machen. Der Kommunismus, der sozialistische Staat, gibt uns die Möglichkeit des Arbeiterparadieses. Aber, sagen Sie, leider muss man, um ein Paradies zu haben, Leute haben, die ein Paradies verwalten. Denn auch ein Paradies muss verwaltet werden. Und Sie sagen, was wir brauchen im Osten, sind neue Menschen. Wir brauchen den neuen sozialistischen Menschen. Und Sie sagen, es ist nicht genug, dass wir Revolution haben. Darüber sind Sie längst hinaus. Revolution ist schon gut, Aber was wir brauchen, nachdem wir gewonnen haben mit der Revolution, ist, dass wir Menschen haben, die der Revolution treu sind und das Paradies auf Erden verwalten. Und leider sind unsere Leute korrumpiert. Die sind korrupt. Die suchen das eigene und nicht das des Wohlstandes des Ganzen. Die arbeiten nicht, die sind faul. In Ostdeutschland und auch in Polen habe ich gesehen, wo sie die Felder, und ich bin ja Farmersohn, nicht wahr, wo sie um 5 Uhr, wo es pfeift bei der Kolchose, lassen sie mitten auf dem Feld, mitten bei der Ernte, den Traktor stehen. Lassen sie stehen, 5 Uhr, bums, weg. Und dann kommt man natürlich, Regen in der Nacht, und das Ganze ist vermurkst. Ich habe gesehen, wie man die Aussaat gemacht hat. Ja, Leute da, die auf dem Land arbeiten. Wie sie die Aussaat gemacht haben. Mitten in dem Feld hören sie auf mit dem Pflügen. Mittendrin. Mitten beim Eggen und beim Säen hören sie auf. Und dann nächstes Jahr findet man die Stelle, wo sie aufgehört haben. Und da gibt es auf dem Feld nichts mehr, was gesät ist und wo keine Ernte ist, weil Phosphor und Stickstoff gefehlt haben. Und da haben die Kommunisten gesagt, also ihr lieben Leute, was wir brauchen, ist neue Menschen. Wie probieren wir, wie machen wir neue Menschen, die fähig sind, unser Paradies zu halten? Und wissen Sie, was sie getan haben? Ich sage Ihnen ein Geheimnis. Die sagen, die Christen wissen das. Wir haben 5 Millionen von den Stundisten und Mennonisten und Baptisten, Evangeliumsbaptisten. Und das waren die faulsten von allen. Und jemand hat sie evangelisiert. Und wir wissen, dass wenn wir jemanden brauchen, um irgendeine Arbeit zu tun, wo wir sagen, Archipel Gulag, die unangenehm ist, muss man die Christen nehmen. Die sind die Leute, die lügen nicht. Und die sind fleißig. Und die arbeiten dem Herrn. Die sind wirklich neue Menschen. Nun, was wir brauchen, sagen sie offen. Die sind zu meinem Freund gegangen, eine ganze Delegation, mit dieser Frage. Ich weiß. Und er sagte, ja, also, sie wollen neue Menschen haben. Wir auch. Fein. Ja, also, 5 Millionen haben sie dort bei den Baptisten. Gehen Sie und gucken bei denen. Nee, die sind Christen. Sie glauben an Gott. Ist das denn verboten? Ja. Wir sind Darwinisten und wir glauben nicht an Gott. Ja, was wollen Sie denn bei mir? Und Sie haben ihm viel Geld angeboten. Viel, viel Forschungsgelder, Rubel, Goldrubel haben Sie ihm angeboten. Er ist Futurologe und weiß, wie man es macht. Unser System geht zugrunde. Und es geht an dem Strukturellen kaputt. Wie können wir das Strukturelle in Menschen gut machen? Und er hat gesagt, ja, also gut, raus mit der Sprache, was wollen Sie? Sagen Sie uns, wie man den neuen Menschen macht. Ja. Geben Sie mir Richtlinien. Ja, gut. Hören Sie. Die Richtlinien sind diese, dass Sie durch die Bibel gehen und Sie suchen sich alle Stellen aus, wo der neue Mensch, die Stundisten und die Baptisten haben, wo das erwähnt wird. Und das tun Sie zusammen in einem Kapitel für Ihren Computer. Und dann gehen Sie zum Koran und finden Sie es raus, wie man diese treuen Muslimen macht, die Allah lieben über alles. Und tun Sie das als ein zweites Kapitel in Ihr Computer. Ernst, ich rede ernst mit Ihnen. Und dann gehen Sie zu den Buddhisten und dann gehen Sie zu Siva und zu den Büchern in Indien. Gehen Sie zu denen, gehen Sie zu Sanskrit-Schriften, gehen Sie dann nach Japan. Und wenn Sie das getan haben, Forschungsarbeit für mehrere Millionen, wenn Sie das getan haben, geben Sie uns eine synthetische Religion, wie man den neuen Menschen macht, aber darf Gott nicht erwähnen. Denn der Gott des Korans ist anders als der Gott der Bibel. Und die Buddhisten sind meist Atheisten. Also Gott spielt nicht eine Rolle dort. Was eine Rolle spielt, ist, wie man einen neuen Menschen macht. Dann hat er gesagt, meine Herren, wollen Sie, dass ich Ihnen versuche zu sagen, was einen Menschen neu macht, ohne Ihnen zu sagen, was die eigentliche Ursache ist? Und sie sagten ja. Er sagt, das mache ich Ihnen nicht. Ich bin Christ und ich verrate den Heiland nicht. Denn Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich soll es machen ohne Christus in uns. Das kann ich nicht. Und obwohl der Mann in Geldschwierigkeiten war, hat er diese Forschungsaufgabe aus Gewissensgründen abgelehnt. Das nenne ich das Strukturelle. Der hat Moral Fiber, der hat moralisches Rückgrat. Er hat es abgelehnt. Verstehen Sie? Verstehen Sie, was er getan hat? Christus in uns ist die einzige Hoffnung der Herrlichkeit, dass wir es besser machen können. Nun, Paulus hat uns gesagt, und hier komme ich zu der letzten Stufe dessen, was ich sagen muss. Er sagt, ich elende Mensch, ich weiß, ich will das Gute, nur vollbringe ich das Gute nicht, denn die Sünde wohnt in mir. Also er weiß, was das Programm ist für das Gute. Sein Wille und seine Intelligenz zeigt ihm das. Aber was er nicht weiß, ist, wie man es tut. Möchten Sie nicht das gleiche Geheimnis lösen? Ein bisschen lüften. Ich möchte es. Das sage ich Ihnen ganz offen. Ich weiß, was gut ist. Sehr wohl, Sie auch. Aber verwechseln Sie nicht das Wissen, was gut ist, mit dem Gutsein. Das ist eine ganz große Verwechslung bei den meisten Menschen. Und Christen ärgern andere Leute, wenn sie sich versuchen zu evangelisieren, weil sie den Unterschied nicht machen. Man muss es erlauben, wie Paulus erlebt, dass die meisten Menschen wissen, was gut ist und wollen gut sein. Die einzige Schwierigkeit ist, dass sie es nicht wissen. Nun, ich zeige Ihnen jetzt, wie man den neuen Menschen macht. Und das ist die einzige Hoffnung, dass unsere Zivilisation, unsere abendländische Zivilisation nicht kaputt geht. Und zwar anhand von diesen drei Faktoren. Das Materielle haben wir, das Informationelle haben wir, das Strukturelle fehlt, der Mensch geht kaputt. Sie sagen, aber Herr Professor, Sie sind sehr hart. Bin ich nicht. Ich gebe Ihnen ein praktisches Beispiel und dann bin ich fertig, alter Abend. Nur ein ganz kleines praktisches Beispiel. Zu zeigen, wie tief das geht. Meine Mutter, die jahrelang beim Heiland ist, sie hatte eine Lieblingsschwester, 15 Monate jünger, in Amerika. Und sie hieß Nan, meine Tante, und sie war eine liebe Tante. Ach, sie war eine richtige Tante. Und sie kam, sie hatten nicht viel Geld, sie kamen alle 5 Jahre rüber zu uns. Aber meine Mutter schrieb meine Tante, Auntie Nan, sie schrieb ihr alle 10 Tage. Denn die Schiffe gingen von Liverpool 5 Tage über den großen Teich und dann kamen sie nach Philadelphia oder nach New York. Und meine Tante wohnte in Syracuse, New York. Und da hat sie in 10 Tagen den Brief bekommen. 10 Tage per Schiff. Und da hat meine Tante immer gleich geschrieben und in 10 weiteren Tagen, also 20 Tagen, hatten wir immer die Antwort. Und da hat meine Mutter sie hingesetzt. Sie hat das jahrelang getan. Nun, per Schiff probieren Sie das heute. Ich habe es probiert. 9 Monate. Die Schiffe fahren genau gleich. Die Maschinen sind da. Wenn ich es Luftpost schicke, sind die Flugzeuge da in 8 Stunden. Wenn Sie Concorde schicken, 5 weniger, sind Sie da. Aber der Brief an meinen Onkel, der lebte bis er 101 war, ihr Mann, die gingen auch. Auch nach Concord. 10 Tage. Und in 8 Stunden sind sie da. Woran liegt das? Das Materielle ist da. Viel besser. Flugzeuge, die 100-mal schneller fliegen als die Schiffe. Das Strukturelle ist da. Wir wissen, wie man es macht. Natürlich wissen wir, wie man es macht. Was fehlt? Der Pöstler, das ist nicht der Schweizer Pöstler, nicht wahr? Der ist immer noch der Beste in der Welt, nicht wahr? Die Post hier funktioniert, das bezeuge ich Ihnen. Wenn etwas funktioniert in der Schweiz, ist es die Post. Aber die Pöstler, besonders wenn es Mahnungen sind für Rechnungen, nicht wahr? Die sind immer da. Die Leute, die diese zwei Faktoren, die vorhergehen, darf ich es sagen, an ihnen liegt es. Die Maschinen sind alle da. 10 Tage. 14 Tage bis San Diego. Und eigentlich ist es eine Sache von Stunden. Wo liegt das? Die Menschen verbummeln alles. Wissen Sie, wenn man bedenkt, wie viel langsamer, wie viel weniger flink wir geworden sind, trotz aller Hilfe. Ich habe es gesehen bei meinen Kindern, wenn ich meine Steuerrechnungen mache, ich war alles ausarbeite mit Computer, und ich bin so mit dem Computer, nicht wahr? Steht mein Bub Clive, der eben bei mir war heute Nachmittag, der jetzt in Medizin ist in St. Gallen. Er steht da und er hat in der Schule in Spiez Differentialrechnung und Zinsrechnung auswendig gelernt. Und er steht hinter mir und spottet und sagt, Daddy, so, 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 direkt aus dem Kopf, Kopfrechnung. Wunderschön, ich kann das nicht. Er tut's. Aber was fehlt, die haben gelernt, ich kann das nicht. Unsere Schulen waren zu degradiert, um uns das beizubringen. Aber der hat's bekommen. Liebe Freunde, es liegt an dem Strukturellen. Man weiß wirklich nicht, wie man es tut, trotz der Tatsache, dass man Faktor 1 und Faktor 2 hat. Jetzt bringe ich Ihnen zum Letzten. Wir brauchen einen neuen Menschen. Wie tut man das? Wie zeugt man neue Menschen? Wie macht man das? Ich meine innerlich neue Menschen. Wie tut man das? Ganz einfach. Man muss den Menschen nicht nur ein neues Programm ins Herz geben, sondern die Kraft geben, denen die Kraft geben, das Programm auszuführen. Jetzt will ich Ihnen zeigen, biologisch gesehen, und das werden Sie dann als das Letzte annehmen, wie man eine neue Spezies oder eine neue Art in der Biologie macht. Und dann können wir schließen, wie man einen neuen Menschen nach dem Herzen neu macht. Denn das ist, was ich will. Ich will neue Menschen haben. Dann funktioniert das Ganze. Und dann wird unser System nicht kaputt gehen. Aber wenn es nicht eine allgemeine Erweckung gibt, auch hier in der Schweiz, wo neue Menschen zu Tausenden geboren werden, ist keine Hoffnung. Wir machen unser eigenes System kaputt. Jetzt gebe ich Ihnen das Beispiel. Wir haben hier Escherichia coli. Escherichia coli ist ein alter Freund von uns, nicht wahr? Ist ein Bakterium im Magen. Sie haben Millionen von denen in ihrem Magen-Darm-Traktus. Und sie helfen ihnen bei der Verdauung. Und ist ein kleiner, sehr nützlicher Kerl. Ein Bakterium sieht so aus. Also Membrane, Zytoplasma. Und dann ist das DNA-Molekül eine Schleife. Schlupe, Schleife, wie sagen Sie hier? Schleife, also so ein Ring, nicht wahr? Und wie dieser Ring so gebaut ist, enthält es in der genetischen Sprache, wie ich Ihnen die ersten Abende beigebracht habe, alle Instruktionen und Vorschriften, wie man Escherichia coli baut, wie bei Ihnen auch. Ihre Genetik tut das. Die Ribosomen, die klettern auf dieses System und sie fühlen das ab mit ihren, sozusagen mit ihren Fingern, und wie sie das lesen, spucken sie Escherichia coli aus und das Ding lebt. Ganz wunderbar. Aber man hatte ein Problem. Man wollte eine neue Art von Escherichia coli haben. Und die neue Art von Escherichia coli, die man haben wollte, war eine Escherichia coli-Art, die Insulin baut. Und sehr viele von der heutigen Welt, die leiden darunter, dass sie zuckerkrank sind. Sie essen zu viel Süßes, sie essen zu viel Schokolade, zu viel Zucker und andere Dinge, die süß sind, und das macht, überlastet die Produktion von Insulin und sie werden zuckerkrank, weil es kaputt geht. Nun, was man braucht, ist dieses Insulin, die wir nicht haben, zu wenig haben, wenn wir zuckerkrank sind, zu ersetzen. Und da hat man gedacht, also gut, dann züchten wir Escherichia coli aus dem menschlichen Bauch, bis wir eine Art von Escherichia coli finden, die imstande ist, Insulin selber zu bauen. Und man hat gezüchtet. Hinchwood in Oxford hat gezüchtet. Millionen von Generationen. Man hat probiert, Escherichia coli so zu züchten, dass es menschliches Insulin macht. Und dann haben sie geguckt in den letzten Jahren und sagen, jetzt wissen wir, worum es nicht ging. Die Information ist nicht da. Das Programm ist nicht da. Und Programme entstehen nicht per Zufall. Aha, also wenn es nicht in einem Menschen ist, die Vorschrift nicht da ist, dann können sie züchten, solange sie wollen, bis die Kühe nach Hause kommen. Und sie bekommen das nicht, was sie wollen. Wenn sie versuchen, einen Menschen zu züchten durch Geschlechtsverkehr, der imstande ist, nicht nur das Gute zu wollen, sondern auch das Gute zu tun, dann haben sie einen neuen Menschen. Aber wir haben geguckt und einheitlich bekommen wir das Bild raus, dass die Menschen das Gute wollen, aber das Vollbringen, das ist nicht in ihnen, auch nicht in mir. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wir wissen wohl. Aber das Tun, daran liegt es. Wir wissen nicht, wie man es tut. Wir wissen schon, dass man es tun soll. Aber wie soll man es tun? Nun, Escherichia coli konnte es nicht tun, das wissen wir, weil als die Ribosomen das gelesen haben, sie haben die Information, um Insulin zu bauen, nicht getan. Okay? Da hat man gesagt, gut, wir untersuchen jetzt, wie man Insulin macht und wir schreiben die Vorschrift auf, wie man das tut, im Labor. Und da ging Sanger in seinem Labor in Cambridge auf diese Arbeit und er guckte 2 Jahre lang mit viel, viel Hilfe von Assistenten allerlei Art und er baute das Gen auf in der Sprache von Escherichia coli, wie man Insulin baut, chemisch gesehen, und er baute die chemische Vorschrift auf in der Sprache des genetischen Codes. Punkt 2. Punkt 3, ging er ins Labor und öffnete diesen Ring. Nun, der Ring war nur öfter geöffnet, und als die Ribosomen rumkamen, bauten sie, die lasen das ab und spuckten Escherichia coli aus, und dann mussten sie zurückgehen, weil eben der Ring nicht mehr war. Also es war offen. Okay. Drittens, er nahm, was er da synthetisiert hat, wie man Escherichia coli sagt, das Programm, wie man Insulin baut, und dann fropfte er seine neue synthetische Vorschrift, abgeguckt von dem menschlichen Pankreas, dort in das Kernstück des Escherichia coli rein. Und als er das dann rein fixiert hat, gab er dem Ding Nahrungsmittel, Wärme, und als da die Ribosomen rumgingen, spuckten sie aus Escherichia coli, aber als sie dann zu dem Roten kamen, da haben sie eine neue Sprache gefunden. Die Sprache kannten sie nicht, aber es war ihre rechtmäßige Sprache. Nur war die Information drauf anders. Und da spuckten sie, wie sie das lasen, in rauen Mengen menschliches Insulin aus. Gingen nochmal rum, bauten Escherichia coli, spuckten menschliches Insulin aus. Das Ding weiß, wie man es tut. Und so hat man eine neue Spezies, eine neue Art gemacht. Eine Art Escherichia coli, wie man sagt, in Slogan Insulinum. Rein synthetisch. Hier haben wir eine neue synthetische Art, weil wir das neue Programm haben. Nun, ihr lieben Leute, bedenken Sie, Sie wissen, was das Gute ist, nur wissen Sie nicht, wie man das Gute tut. Was Sie brauchen, ist ein neues, zusätzliches Programm. Sie brauchen nicht dieses Rote hier. Sie brauchen ein neues Programm, wie man es tut. Darf ich Ihnen sagen, wo Sie dieses Programm finden? Genau dort, wo die russischen Evangeliumsbaptisten das Programm auch gefunden haben, was den Kommunisten so imponiert hat. Und wissen Sie, wo das war? Christus im Herzen. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Okay? Darf ich Ihnen jetzt die Frage stellen? Haben Sie zuerst, hören Sie zu, haben Sie Ihr Kernstück, ich rede als Denkmodell, haben Sie Ihr Herz, das Herzstück von Escherichia coli sah so aus, ganz verschlossen, sah aus wie ein Schweizer Herz. Ich meine das nicht böse. Aber sie sind ein bisschen, was wir nennen, standoffisch, nicht wahr? Sie sind ein bisschen verschlossen. Besonders wenn es um innere Dinge geht. Ich respektiere das, dass sie die inneren Dinge nicht billig nehmen. Ich respektiere das sehr. Aber wissen Sie, wenn man ein neues Programm in ihr Herz reintun will, ist das allererste, was notwendig ist, dass sie ihr Herz öffnen. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Wann war das letzte Mal, dass sie in sich selber gingen, Gott gegenüber, und ihm das Herz öffnete? Man geht in sich, sagt Herr Jesus, ich weiß, was das Gute ist, aber das Vollbringen, da weiß ich nichts. Ich öffne dir mein Herz. Ich bin sehr demütig, ich sehe, wie es ist, ich möchte, aber das Vollbringen ist nicht da. Dann gebe ich Ihnen die Lösung. Wenn Sie so angefangen haben, das Herz zu öffnen, dann brauchen Sie nur das eine zu tun. Und das ist nicht emotionell, was ich sage. Sie brauchen zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Herz. Und Sie wissen, dass bei Jesus alle Weisheit und alle Erkenntnisse leibhaftig verborgen liegen. Wenn Sie alle Erkenntnisse, alle Weisheit in Jesus im Herzen haben, dann werden Sie wissen, wie man es tut. Sie haben ein neues Programm reingetan. Religion, die Religion Jesu, besteht nicht daraus, dass Sie dies, das und jenes nicht tun, sondern besteht daraus, und besteht darin, dass Jesus, der Auferstandene, in ihrem Herzen ist. Und er kommt nur in das Herz, wenn er eingeladen ist. Man platzt nicht in ein Wohnzimmer, ohne zu klopfen. Und wenn der Herr Jesus geklopft hat heute Abend bei Ihnen, ich bitte Sie, gehen Sie in Ihr Kämmerlein heute Abend, wenn möglich mit Ihrem Mann, wenn möglich mit Ihrer Frau, aber wenn das nicht möglich ist, dann allein. Dann sagen Sie, Herr Jesus, ich will die Hoffnung der Herrlichkeit haben, Jesus in mir, ich öffne mich dir. Und wenn Sie das tun, wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist eine absolute Verheißung. Haben Sie mich verstanden? Sie brauchen einen neuen Programmierer im Herzen, nicht neue Gesetze. Sie brauchen die Person, Jesus im Herzen. Und wenn er da ist, dann mit ihm, sagt David, kann ich über die Mauer springen, was sie sonst nicht tun können. Auch das Gute tun, das sie sonst nicht tun können. Haben Sie mich verstanden? Tun Sie das bitte. Die einzige Hoffnung ist, dass der dritte Faktor repariert wird. Und Sie sind der dritte Faktor. Sie sind der menschliche Faktor, der strukturelle. Wir beten zusammen. Jesus, wir danken dir, dass du uns so gemacht hast, aber dass du uns in unserem Elend nicht verlassen hast. Du hast uns nicht wie Waisen verlassen, wie dein Wort uns sagt, sondern du willst zu uns kommen und das Abendmahl mit uns feiern, Gemeinschaft mit uns haben, dass wir mit dir sind und du mit uns bist. Gib du einem jeden die Kraft zu sagen, komm, Herr Jesus, zu mir. Wir bitten dich ganz herzlich, dass niemand das verpassen. Und dann mach aus unserem Leben eine Zukunft, die wir brauchen. Und rette uns aus diesem Feuer, das uns droht, weil du nicht mehr bei so vielen Menschen bist. Danke dir sehr herzlich dafür. Amen.